bin im Baucontainer auch groß geworden und ich kann sowohl eine politische Rede halten, aber ich kann auch einen Plan, eine klare Ansage machen.
Willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Wir sind heute telefonisch verbunden mit Ingo Senfleben, dem Brandenburger CDU-Chef. Guten Tag, Herr Senfleben.
Hallo, Herr Fieber. Herzliche Grüße aus Brandenburg.
Ich habe mir so ein bisschen das Programm heute angeguckt, was da auf der Tagesordnung stand. Da standen Themen wie Kinderarmut, Verkehrsinfrastruktur, Ausbau des Tourismus. Woran hapert es derzeit in Brandenburg am meisten?
Also da könnte ich jetzt viele Antworten geben. Ich glaube, grundsätzlich in Brandenburg ist das Problem, dass die staatliche Daseinsvorsorge nicht so funktioniert, wie das die Menschen erwarten. Das ist die Frage, ob sie früh morgens im Stau stehen, wenn sie zur Arbeit fahren, dass sie, wenn sie mit dem Zug fahren, keinen Sitzplatz bekommen im Zug, dass ihre Kinder parallel Unterrichtsausfall haben oder wenn man vor Gericht steht oder eine Anklage vor sich liegen hat oder sein Recht erstreitet, auf ein Gerichtsverfahren verweisen muss. Also der, glaube ich, Brandenburger hat derzeit das Gefühl, dass gerade an den wichtigen staatlichen Stellen, an den wichtigen staatlichen Aufgaben das Land Brandenburg versagt oder nicht so die Aufgaben auch wahrnimmt, wie wir es als Staat garantieren müssten und sicherstellen müssten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass auch immer wieder die Frage da ist, wie schaffen wir in einem Flächenland wie Brandenburg gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir sind ja dadurch gezeichnet, dass wir einen sehr wachsenden Spektrum Berlin haben, ja, wo Wachstum stattfindet. Aber wir haben natürlich auch viele hübsche Dörfer auf dem Land, wo gleichermaßen auch Schule, Busverkehre, Musikschulen da sein müssen. Und das ist eine riesige Herausforderung für ein Flächenland wie Brandenburg, das also gleichermaßen auch die Lebensverhältnisse sicherzustellen.
Sie haben vor allen Dingen die Infrastruktur, ja, Probleme angesprochen. Ist das auch ein typisch ostdeutsches Problem oder mehr ein ostdeutsches als ein westdeutsches Problem?
Na, das glaube ich eher nicht. Also ich fahre ja auch hier durch Deutschland und habe schon das Gefühl, dass manche Straßen in Westdeutschland auch es verdient hätten, mal neuen Asphalt zu sehen. Ja. Also das, glaube ich, ist nicht das Problem. Ich glaube, dass wir grundsätzlich in Deutschland, und das gilt auch für Brandenburg, in den letzten Jahren uns als Staat immer mehr zurück kaputt gespart haben. Wir haben nicht genügend Fachleute in den Ministerien, in den Behörden, um Projekte zu planen. Wir haben momentan so viel Geld im Bundeshaushalt, in den Länderhaushalten wie noch nie. Wir können dieses Geld aber nicht abrufen, weil wir das gar nicht schaffen vom Planungsaufwand her, vom Genehmigungsaufwand her. Und wir haben übrigens auch genügend Nachholbedarf, genügend Baufirmen zu finden, die auch diese ganzen Aufgaben zeitnah erfüllen können. Und das zeigt einfach, dass wir in Deutschland uns falsch aufgestellt haben bei der Frage, welches Wachstum steht bevor und wie kann man dieses Wachstum auch staatlicherseits unterstützen. Und deswegen ist das ja auch in allen Wahlkämpfen immer ein riesiges Thema gewesen, gerade auch in Ländern. Ja, wie können wir diesen doch wichtigen Aufgaben nachkommen? Und Stau zum Beispiel nervt jeden Autofahrer oder jeden Bürger jeden Tag, weil das ist einfach Lebenszeit, die verloren geht. Und deshalb überträgt es natürlich dann das genervte Autofahren dann auf die Politik, wenn man dann uns als Politik ein Stück weit zu Recht vorwirft, dass wir unseren Aufgaben nicht rechtzeitig nachgekommen sind.
Stichwort Bauen. Was ich ungewöhnlich fand, als Spitzenpolitiker, Sie sind gelernter Maurer. Wenn Sie da im Gespräch sind mit potenziellen Wählern oder wenn Sie in Brandenburg unterwegs sind, hilft Ihnen das etwas? Also wissen die Leute, dass Sie vielleicht einer von Ihnen mal waren oder vielleicht sogar noch sind?
Also mir hilft es erstmal auf jeden Fall weiter, weil ich sagen kann, ich könnte also auch außerhalb der Politik mein Geld verdienen, weil ich den Maurerberuf gelernt habe und danach auch noch studiert habe. Also von daher ist das für mich erstmal eine gute Basis, etwas gelassener vielleicht auch mit Dingen umzugehen. Aber jetzt ernsthaft, ich finde, es ist in der Politik immer gut, wenn man eine Auswahl auch von verschiedenen Biografien vorfindet. Und ich kann zumindest auch mit meiner Biografie deutlich machen, dass ich in der Lage bin, sehr wohl die Sprache der Politik zu sprechen. Ich bin aber auch einer, der klare Ansprachen auf dem Bau gewohnt ist und die kann ich auch gerne in der Politik anwenden. Und das ist auch natürlich auch ein wichtiger Sachverhalt. Und da wir in Brandenburg eine sehr berühmte Baustelle haben mit dem Flughafen, hilft natürlich manchmal auch, wenn man sich dann in Sitzungen von irgendwelchen Fachleuten oder Geschäftsführern Dinge erklären lässt, um dann relativ einfach zu erwidern, dass das alles gar nicht stimmen kann aus der eigenen Biografie heraus. Und deshalb glaube ich, ist es immer gut, wenn Politik die Gesellschaft abbildet. Und deswegen sollte ein Parlament mit Verlaub nicht nur aus Juristen bestehen oder aus Lehrern oder aus Beamten oder aus Bauarbeitern oder aus Landwirten, sondern es sollte einen guten Mix geben, wie das ja auch insgesamt in der Gesellschaft aufgestellt ist. Das ist, glaube ich, auch nicht immer ganz so einfach, das hinzubekommen, aber es wäre eine schöne Aufgabe, nicht nur über Frauen- und Männerquoten nachzudenken, sondern auch mal die Frage zu stellen, ob wirklich alle Lebensbereiche der Gesellschaft im Parlament präsentiert und vertreten werden.
So ein bisschen ist das ja so Brückenbau. Wie soll das vonstatten gehen? Also beispielsweise Ihr Kollege, Ihr CDU-Kollege in Sachsen-Anhalt, der Ministerpräsident Herr Kretschmer, tourt seit Monaten durch das Land, versucht mit allen zu reden. Wäre das auch ein Weg in Brandenburg für Sie? Oder wie sollen diese Brücken gebaut werden?
Also Kollege Kretschmer ist ja in Sachsen der Ministerpräsident.
Genau, was hatte ich gesagt?
Sachsen-Anhalt. Also ich finde,
genau,
Sachsen, ich finde ja. das, was er macht, ist vollkommen richtig, dass er sagt, ich muss mit meinem Kabinett nicht nur Kabinettssitzungen in Dresden durchführen, sondern wir müssen auch dahin, wo die Leute uns ihre Hinweise geben wollen, da müssen wir hin zum Zuhören. Und wenn es, glaube ich, ein riesiges Problem in der Politik gab in den letzten Jahren, dann, dass wir zu wenig zugehört haben, dass wir uns auch als CDU zu weit entfernt haben von den Gesprächen mit den Bürgern. Und die Bürger wollen doch nicht von uns, dass wir ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Das erwarten die auch gar nicht. Die erwarten auch nicht, dass wir jedes Problem lösen. Was sie aber zu Recht erwarten, ist, dass man ihnen zuhört, dass man ihnen eine Antwort gibt, dass man sich ernsthaft mit Fragen auseinandersetzt. Und das haben wir einfach zu wenig gemacht. Und deswegen ist Brückenbauen, was ich ja viele Jahre gemacht habe im Berufsleben, die Brücken stehen übrigens alle noch, kann man also gut befahren,
ja.
auch für die Politik wichtig, nämlich eine Brücke zu bauen zwischen dem, was im Parlament stattfindet, was ja manchmal eine riesige Blase ist, ja, und dem, was draußen im Land jeden Tag stattfindet. Und deshalb haben wir zum Beispiel als Brandenburger CDU gesagt, unsere Abgeordneten sollen in Stammtischveranstaltungen vor Ort in den Dörfern, in den kleinen Ortschaften präsent sein, um genau diese Gespräche zu führen. Und auch ich als Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender bin jetzt mit meinem Familientisch unterwegs, der schon von meinen Großeltern benutzt wurde, wo auch ich schon mit meinen Großeltern dran gesessen bin, weil ich finde, es gibt keinen Ort, wo man klarere Worte findet als an einem Familientisch. Und genauso handhaben wir es dann auch in solchen Gesprächen. Und damit, wie gesagt, kann man nicht jedes Problem lösen. Aber ich glaube, auch in Zeiten von sozialen Medien bleibt eines immer ganz wichtig, nämlich der ganz persönliche Austausch von Mensch zu Mensch. Und da glaube ich, ist extrem viel Nachholbedarf auf beiden Seiten vorhanden.
Das stimmt. Im kommenden Jahr ist in Brandenburg Landtagswahl. Die AfD hat gerade in ihrer Heimat in der Lausitz in Südbrandenburg bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr sehr stark abgeschnitten. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit denen im Nachbarland Sachsen. Was sagen Sie einem AfD-Sympathisanten, warum er im kommenden Jahr das Kreuz lieber bei der CDU machen sollte?
Also ich muss das ein bisschen relativieren, weil wir bei der Bundestagswahl in Brandenburg als CDU sehr wohl in Südbrandenburg in der Lausitz die Wahl quasi direkt gewonnen haben. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen Landratswahlen gehabt. Wir haben alle drei südlichen Landkreise als CDU gewonnen. Also unsere Landratskandidaten haben gewonnen.
Genau, nichtsdestotrotz war ja die AfD zweitstärkste Kraft.
Genau, das ist vollkommen richtig. Und deswegen ist auch genau eine Antwort schon auf das, was Sie gefragt haben, nämlich, dass wir mit Personen, mit überzeugenden Personen antreten, die ja auch für solche Aufgaben wie für den Deutschen Bundestag oder auch für das Landratsamt geeignet sind und von den Bürgern auch akzeptiert werden. Das ist also eine wichtige Botschaft, dass wir in der Politik wie anderswo auch glaubwürdige, authentische Persönlichkeiten haben, die auch anerkannt werden. Zweitens glaube ich, dass wir als CDU, als Politik generell aufpassen sollten, der AfD nicht noch länger den Gefallen zu tun, ihnen eine Opferrolle zu geben, nach dem Motto, wir für alle die Verlierer in einer Gesellschaft sind und auf der anderen Seite die ganzen alten Parteien. Ich finde, dass wir gut daran tun, dass wir uns auf die Fragen konzentrieren und dieses populistische Auftreten der AfD und dieses bewusste, auch von der AfD gewollte, mit einem Satz echauffieren, nicht auch noch dadurch unterstützen, dass wir nur andauernd über diese AfD reden und über ihre entsprechenden Auftritte, sondern dass wir uns da erst die Frage stellen, was in Parlamenten entschieden wird, was am Ende dann auch für die Leute draußen überall im Land von großer Relevanz ist. Und drittens ist das, was ich ja vorhin als Problem beschrieben habe, auch schon die Antwort darauf. Ja. Die Leute wollen, dass der Staat ihnen die staatlichen Aufgaben möglichst garantieren kann. Und wenn, wie gesagt, der Unterricht ausfällt, wenn die Schule nicht mehr im Ort ist, wenn der Bus nicht mehr so regelmäßig fährt, wenn der Zug überfüllt ist, wenn die Straßen nicht saniert werden, dann, oder wenn man vor Gericht lange warten muss, wie man Rechtsgespräche bekommt, dann ist das Gefühl nicht da, der Staat kümmert sich um unsere Angelegenheiten. Und das ist eine Aufgabe, die wir als CDU lösen wollen in Brandenburg. Deswegen muss die SPD auch abgewählt werden, weil sie nach 28 Jahren nicht in der Lage ist, zu erkennen, dass genau das das Problem ist. Und gerade auch im Süden Brandenburgs, zweite Thematik, stehen wir vor einem riesigen Strukturprozess. Wir sind eine sehr stark auf die Braunkohle fixierte Region mit der Verstromung. Und wir müssen es schaffen, dass wir diejenigen, die heute als Kumpel in der Region für unsere Stromversorgung sorgen, mit Perspektiven in die Zukunft nicht Angst machen, sondern Hoffnung geben, dass wir sagen, wir schaffen es, dass heute ihr noch in der Braunkohle eine Beschäftigung findet, aber wir schaffen es erst recht, dass eure Kinder in neuen Industriebereichen und anderen Beschäftigungssituationen auch in der Region eine Arbeit haben. Das ist ein verdammt schwieriger Prozess. Dafür gibt es keine Patentlösung und schon gar keine einfache Antwort. Aber das anzupacken und anzufangen, das finde ich ist eine spannende und lukrative Aufgabe. Und es gibt auch gar keinen anderen Weg, als sie anzupacken. Und deswegen ist das, glaube ich, so. Das sind so die Antworten. Die sind alle nicht einfach und es ist auch kein Patentrezept vorhanden. Aber sie anzugehen, glaube ich, ist ein Stück weit auch der Antwort auf Ihre Frage, wie man auch als CDU Vertrauen gewinnen kann oder Vertrauen zurückgewinnen kann.
Sie haben es angesprochen, schwierig ist nicht nur das Unterfangen, sondern könnte auch die Koalitionsbildung in Brandenburg werden. Wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, liegen vier Parteien so um die 20%, die SPD, haben Sie schon angesprochen, liegt ungefähr bei 23% wie Ihre CDU, genauso wie die AfD und die Linken. Falls die Grünen und die FDP es nicht über die 5%-Hürde schaffen, dann ja, sind quasi vier gleichstarke Parteien oder würden vier gleichstarke Parteien in den Brandenburger Landtag einziehen und damit ja kein Zweierbündnis möglich. Sie haben schon angedeutet, dass Sie sich alle Optionen offen halten, sowohl mit der Linken als auch mit der AfD Gespräche führen wollen und haben sich da ja etwas Rüffel angeholt von der Bundes-CDU. Bleiben Sie bei diesem Kurs?
Ausdrücklich ja. Weil ich glaube, es immer gut ist, wenn man die Realitäten, die Sie ja gerade schon beschrieben haben, als Grundlage auch für die Politik nimmt und sich nicht irgendwelche Wunschvorstellungen da ausdenkt. Ganz klar, wir streben als Brandenburger CDU keine Koalition mit AfD oder Linkspartei an. Was wir wollen, ist einen Politikwechsel in diesem Land. Aber, und das ist das Entscheidende, wir machen Wahlkampf. Und erst am Wahlsonntag ab 18 Uhr steht fest, welche Koalitionsmodelle uns die Bürger mit ihrer Wahl ermöglicht haben. Und wenn ich vor einer Wahl so tue, als ob ich schon genau das einschätzen kann und deswegen Dinge ausschließen kann, dann glaube ich, bin ich auch ziemlich unsouverän im Umgang mit einem Wahlergebnis. Und ich möchte nicht den Lindner machen und auch nicht den Schulz, die nämlich sozusagen nach einer Wahl anders agiert haben, als sie es vor der Wahl gesagt haben. Und deshalb glaube ich, das ist vielleicht auch gerade ein Thema in Ostdeutschland, halt auch gerade in Brandenburg, dass ich persönlich der Auffassung bin, die Leute haben ein Anrecht darauf, dass sie auf ihre Frage eine Antwort bekommen, die der Wahrheit entspricht. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte nach der Landtagswahl erstens für eine neue Debattenkultur sorgen. Und das heißt, ich möchte, wenn dazu die Gelegenheit sein sollte, als CDU Brandenburg, alle in den Landtag gewählten Parteien zum Gespräch einladen. Nicht zu einem Regierungsgespräch, sondern dazu, um Klartext zu sprechen, was mit uns, was mit mir geht und was mit uns nicht geht, was ich nicht mittragen kann. Und danach wird sich in diesem Angesicht der Gespräche und des Wahlergebnisses die Frage stellen, welche Regierungskonstellationen sind möglich. Und dann werden wir das auch entsprechend genauso ernsthaft angehen. Und dann, natürlich ist das auch für die CDU ein Thema, was bewegt, auch in Brandenburg, diese Frage der Koalition, was ich da angekündigt habe oder nach öffentlich gemacht habe. Und deswegen habe ich auch der Brandenburger CDU-Mitgliedschaft gesagt, das ist keine Entscheidung, die ich als Landesvorsitzender allein treffe, sondern wir werden nach einer Landtagswahl für den Fall einer Regierungsbildung, an der wir beteiligt sind, die wir natürlich am besten auch anführen wollen, wird jedes Brandenburger CDU-Mitglied in einer mittleren Befragung sich zum Koalitionsvertrag und damit auch zur Koalition entscheiden und ausdrücken können. Was ich nicht möchte, ist, dass wir eine mögliche Regierungsoption dann in den Brandenburger Kiefernwald schmeißen, sondern dass wir uns eine Aufgabe stellen. Und ich persönlich kann nur sagen, wenn wir als Politik den Leuten sagen, wir bewerben uns um ein Regierungsmandat und dann hinterher sagen, wir wollen das aber nicht annehmen, dann brauche ich nicht Politik zu machen, dann brauche ich auch keinen Wahlkampf zu machen, dann kann ich mich zu Hause hinsetzen und andere Dinge vollführen, aber nicht dann sozusagen meine Zeit auf den Straßen in Brandenburg verbringen. Und deshalb ganz klar, wir streben zuallererst einen Politikwechsel an. Als Brandenburger CDU wollen wir dieses Land voranbringen, etwas mutig auch aufstellen. Und dann werden wir sehen, mit welchen Regierungskonstellationen das geht. Und von daher bin ich der Überzeugung, dass es also auch entsprechend dann alles in einer Zeit geregelt werden kann und wird.
Und dabei wäre auch der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz, der ja sehr weit rechts außen von einigen Beobachtern sogar als ja, rechtsextrem bezeichnet wird, kein grundsätzliches Problem.
Doch, das habe ich auch gesagt, dass genau mit dieser Person, dem AfD-Vorsitzenden in Brandenburg, es keine Gemeinsamkeiten gibt. Sie haben ja selber schon darauf hingewiesen, dass er vor seiner Zeit in der AfD und der jetzigen Funktion klare Verbindungen auch zur rechtsextremistischen Szene hatte. Und deshalb ist für mich auch ganz klar, dass die AfD erstmal sich entscheiden muss in Brandenburg, welchen Kurs will sie eigentlich gehen. Will sie, wie manche behaupten, mehr einen bürgerlichen Weg gehen oder will sie den doch sehr klar rechtsorientierten Kurs weiterfahren? Und deshalb ist es natürlich für mich klar, dass es da keine Gemeinsamkeiten gibt. Aber noch einmal, ich finde, ein Regierungschef eines Bundeslandes ist ja wohl auch in der Lage oder muss in der Lage sein, mit allen in den Landtag gewählten Parteien auch zu Gesprächen sich zusammenzutreffen. Und ich finde, das ist eine Debattenkultur, die bisher fehlt in der deutschen Politik. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen in diesem Land genau nach einer anderen Debattenkultur auch verlangen und dass sie nicht die Frage so sehr haben, wer regiert eigentlich, sondern löst endlich das Problem, was wir vor Ort haben. Und deshalb habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin im Baucontainer auch groß geworden und ich kann sowohl eine politische Rede halten, aber ich kann auch eine klare Ansage machen. Und im Fall von der AfD und von den Dingen, die Sie gerade genannt haben, habe ich bisher immer von Klartext auch oder bin auch mit Klartext umgegangen und habe das entsprechend auch angesprochen. Und von daher ist für mich also klar, dass natürlich mit uns nur eine Regierungsarbeit möglich ist auf den christlichen Grundwerten, die CDU prägen, die wir natürlich die ganze Zeit auch eingehalten haben und der ich mich auch persönlich verpflichtet und verbunden fühle.
Ja, Sie haben die Debattenkultur angesprochen. Ja, angesichts der Wahlerfolge der AfD oder von Pegida in Dresden, sind da die Ostdeutschen sensibler, was diese Debattenkultur angeht?
Das weiß ich nicht. Ich würde jetzt auch ungern so eine Grenze da machen an der ehemaligen Grenze, weil ich finde, wir haben Gott sei Dank das jetzt ein Jahrzehnt überwunden. Aber natürlich glaube ich, dass der Ostdeutsche zwei Sachen besonders natürlich auch erlebt hat. Nämlich das eine ist, dass persönliche Lebensbiografien zu oft unter diesem ganzen staatlichen Diktatursystem mit vermischt wurden. Und nach dem Motto, meine Eltern haben für mich und meine Schwester, für unsere Familie in der DDR gesorgt. Sie haben versucht, nicht dem Staat zu dienen, sondern ihrer Familie zu dienen. Und die Ostdeutschen haben, glaube ich, das grundsätzliche Gefühl, dass diese Einzellebensbiografien zu wenig auch gewürdigt und berücksichtigt wurden in der Zeit nach dem Mauerfall. Wir wollten alle, dass die Mauer fällt. Wir wollten auch, dass die Einheit kommt. Aber die Zeit danach war ja nicht einfach. Das hat keiner vorhersehen können, weder in Ost noch in West. Und da ist, glaube ich, einiges an diesen Lebensbiografien auch gebrochen, wo manche sich dann gewünscht hätten, dass das auch, was sie vorher geleistet haben, stärker auch im Nachhinein nochmal mit gewürdigt wird. Und zum anderen erleben wir gerade in der Politik, dass sich zum Beispiel die Politik überbietet in der Frage der Kindertagesstättenangebote. Ich kann mich auch daran erinnern, dass vor 20 Jahren das ja noch anders gesehen wurde. Da wurden ja die Kindertagesstätten wie aus DDR-Zeiten ja eher sehr kritisch gesehen.
Ja.
Da wurde ja auch die Frage anders beantwortet, ob die Frauen zu Hause bleiben oder auch ihren beruflichen Weg einschlagen dürfen. Jetzt, wie gesagt, ist ja ganz Deutschland im Kindertagesstättenrausch. Da hätte man vielleicht auch mal sagen können, wir hätten vielleicht mal eher auch auf Erfahrungen zurückgreifen können, nicht aus der Diktatur der DDR, sondern aus den Erfahrungen, die da auch gemacht wurden, gerade in diesen Bildungsfragen. Oder zum Zweiten, nehmen Sie mal die ärztliche Versorgung. Da gab es zu DDR-Zeiten diese sogenannte Poliklinik. Heute heißt das MVZ. Ist vielleicht nicht alles eins zu eins vergleichbar. Aber es gibt sehr wohl Erfahrungen, die man da aufgegriffen hat. Heute wird MVZ als das große Modell angesehen, um die ärztliche Versorgung zu sichern. Und man hat vor 20 Jahren noch die Politiken möglichst abgeschafft. Und ich finde, da wäre die Politik auch gut beraten gewesen zu sagen, da haben wir mal Fehler gemacht. Das war nicht gut, aber wir haben es eingesehen. Und deswegen machen wir heute das auch so, wie wir es jetzt auch gerade vorgestellt haben. Und das, glaube ich, fehlt auch den Ostdeutschen. Und deswegen sind sie halt so sensibel oder vielleicht sensibler bei gewissen Fragen. Aber ich finde, dass Politik, egal ob in Bayern oder in NRW oder in Brandenburg, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, gut beraten ist, einen ständigen Dialog mit den Leuten zu führen, weil überall Fragen da sind und überall Probleme da sind, die gelöst werden sollten. Und auch überall Politik gut beraten ist, sich ein Feedback zu holen, wenn es darum geht, Dinge zu entscheiden.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Sempleben, für das Gespräch.